Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Sprecher und der Verleger des Buches, um das es heute geht. Autor ist Erich Mühsam. Erich Mühsam verstarb in den frühen 1930er Jahren. Henning Fenske hat über ihn das Vorwort-Nachwort geschrieben. Das Buch heißt ja Unpolitische Erinnerungen, Namen und Menschen. Und das sind die Podcast-Folgen Nummer 234 und 235. Sie kennen alle Henning Fenske, ganz berühmter Kabarettist, Radiosprecher. Ich war sehr, sehr froh, dass ich ihn für dieses Buch gewinnen konnte. Wir sind heute bei Folge 268 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 206. Und ich hatte beim letzten Mal begonnen, die Geschichte Namen und Menschen vorzulesen. Habe auf Seite 42 geendet und lese jetzt 42 bis 50 und das ist die komplette Folge. Erich Mühsam, Namen und Menschen. Aber gerade im Hause Hans Lanz, das neue Jahrhundert, hatte ich den enthusiastischen Hinweis auf eine Schrift und eine Vereinigung gefunden, die dann für meine Entwicklung und sogar für die Gestaltung meines Lebens größte Bedeutung bekam. Es war die erste Schrift einer beabsichtigten Serie von Flugschriften zur Begründung einer neuen Weltanschauung, die unter dem Namen »Das Reich der Erfüllung« von Heinrich Hart und Julius Hart beim Verlag Eugen Diederichs herausgegeben war. Ob ich bei der Lektüre der violett kartonierten Schrift den philosophischen Kern der zum Begreifen der Alleinheit aufgerufenen Essays »Vom höchsten Wissen« und »Vom Leben im Licht« gut gekaut und solide verdaut habe, bezweifle ich. Aber das weiß ich, dass mich diese mystisch trunkene, gonghafte, schallende Prosa benebelte. Zitat: »Vom Wahnsinn wollen wir euch befreien. Apokalyptische Reiter brausen in der Luft. Von den Bergen steigt der Paraklet herab. Der Tag des Wiederchristus bricht an.« Zitat Ende. Und im Schlussappell? Unsere Gemeinschaft wurde aufgefordert, die Erkenntnis der Identität von Welt und Ich umzusetzen in Leben und Tat. Zitat: »Über all die Trennungen hinaus, welche die heutige Menschheit zerklüften, will unsere Gemeinschaft diejenigen zusammenführen, in denen sich klares Schauen, reife Einsicht mit dem festen Willen verbindet, die neue Weltanschauung zu leben und das höchste Kulturideal zu verwirklichen.« Zitat Ende. Wer nähere Mitteilung haben wollte, sollte sich bei einem der Brüder Hart melden. Da der feste Wille, das höchste Kulturideal zu verwirklichen, bei mir vorhanden war, ich auch in mein klares Schauen und meine reife Einsicht keine Zweifel setzte, so schrieb ich an Heinrich Hart und war so glücklich, postwendend von ihm eine sehr freundlich gehaltene Antwort zu erhalten, in der er mich aufforderte, ihn zu besuchen. Der nächste freie Nachmittag sah mich zum ersten Mal in der 3 Stock hochgelegenen Mietswohnung eines berühmten Mannes in der Rönnestraße 11. Das wird im Dezember 1900 gewesen sein. Heinrich Hart schien meine Befangenheit gar nicht zu bemerken. Er behandelte mich wie einen Gleichaltrigen und Gleichklugen und berichtete von den Veranstaltungen, die die neue Gemeinschaft schon geleistet hatte. Von denen, die demnächst folgen sollten, von der Wohnung in der Uhlandstraße, wo bald im eigenen Heim Vorträge und gesellige Zusammenkünfte neue Menschen zu neuem Leben vereinigen würden, bis ein großes Landgut erworben werden könne. Und da sollten wir dann als Vorläufer einer in sozialer Verbundenheit wirkenden großen Kommune der Menschheit eine Gemeinschaft des Glücks, der Schönheit, der Kunst und der von der neuen Religiosität erfüllten Weihe vorleben. Ich war aufs Höchste begeistert von all den herrlichen Aussichten und auch von dem Mann, der so gläubig und von seiner Mission erfüllt und dabei doch so klar und stellenweise sogar humorvoll in seiner harten westfälischen Aussprache mir jungen Menschen seine Ideen und Pläne darlegte. Dann fragte er mich nach meinen eigenen Angelegenheiten, und als ich ihm nun erzählte, dass mir die Apothekerei bis zum Hals stehe, dass ich die Berufung zum Dichter in mir fühle, dass ich deshalb meine Existenz als freier Schriftsteller führen wolle, dass mir aber von allen Seiten abgeraten und die schrecklichste Enttäuschung prophezeit würde, da rief er fröhlich: »Unsinn! Wenn Sie keine Angst haben vor ein bisschen Hunger und ein paar Fehlschlägen, dann tun Sie getrost, was Sie ja doch tun müssen. Wie kann man denn einem Menschen von dem abraten, wozu es ihn drängt?« Er stellte mir seinen Rat zur Verfügung, ermunterte mich, ihm meine Gedichte zu bringen und lud mich ein, zur Eröffnung des Gemeinschaftsheims und zu dem Vortrag zu kommen, den Gustav Landauer an dem und dem Tag im Architektenhaus über Tolstoi halten werde. Beim Abschied schenkte er mir die zweite Flugschrift vom Reich der Erfüllung. Die neue Gemeinschaft, ein Orden vom wahren Leben. Vorträge und Ansprachen gehalten bei den Weihefesten, den Versammlungen und Liebesmahlen der neuen Gemeinschaft mit Beiträgen von Heinrich Hart, Julius Hart, Gustav Landauer und Felix Holländer. Beglückt zurückgekehrt an meine Arbeitsstätte am Wedding, stürzte ich mich auf das Buch. Darin aber fand ich einen Aufsatz, den ich 5-6 Mal hintereinander las, der mich erschütterte, aufwühlte, überwältigte und mit einer Klarheit erfüllte, die mir zugleich zeigte, wie wenig Klarheit ich aus den Hymnen und Lyrismen des ersten Bändchens gewonnen hatte. Den Namen des Verfassers dieses Aufsatzes kannte ich bis dahin noch nicht. Diese Berühmtheit war meinem und offenbar auch Kurt Siegfrieds literarischem Spürgeist entgangen. Und ich ahnte auch jetzt noch nicht, wie schlechthin entscheidend für mich der geistige Einfluss und die bis zu seinem gewaltsamen Tod anhaltende Freundschaft mit der Persönlichkeit werden sollte, die hier als Autor der Arbeit, und das kommt jetzt der Titel, durch Absonderung zur Gemeinschaft, zum ersten Mal in meine werdende Welt trat. Es war Gustav Landauer. Die von Heinrich und Julius Hart in den violetten Heften zuerst publizierte Arbeit, aber hat Landauer später in sein Werk Skepsis und Mystik übernommen. Ein Buch, dessen wesentlicher Inhalt bezeichnenderweise gerade eine scharfe Polemik gegen Julius Harts verschwommene Philosophie vom neuen Gott und von der neuen Weltanschauung ausmacht. Der Eindruck, den ich von Landauers revolutionär-philosophischem Ansatz erhielt, vertiefte sich noch, als ich seine Vorträge über Tolstoi und Nietzsche hörte. Welche Wege mich dieser große Denker und Mensch geführt hat, als in kurzer Zeit die persönliche, bald sehr nahe menschliche Beziehung sich auswirkte, wie viel Grund ich habe, dem Freund, der mein Lehrer war, dankbar zu sein. Davon zu sprechen, würde sofort in Gebiete führen, die hier, in dieser Zeitung, nicht berührt werden sollen. Am 1. Januar 1901 bezog ich, nunmehr professioneller deutscher Dichter, ein Zimmer in der Wilsnacker Straße. Ich kannte nun schon verschiedene Berühmtheiten persönlich und konnte die Namen, vor denen ich mich bisher verbeugt hatte, mit den Menschen vergleichen, die ihre Träger waren. Die ersten Veranstaltungen der neuen Gemeinschaft, an denen ich teilgenommen hatte, führten sofort Bekanntschaften herbei. Heinrich Hart stellte mich seinem Bruder Julius vor. Ich wurde zur Betreuung dem Fotografen Fritz Löscher übergeben, einem Bekenner konsequentesten Tolstoianertums, dessen schöne Frau Ida die erste Werkstatt für moderne Frauenbekleidung eröffnet hatte, aus welcher in meiner Erinnerung alle violettsamtenen, hängenden Gewänder der dem Reich der Erfüllung zustrebenden Damen hervorgingen. Durch Löscher lernte ich die Gemeinschaftsanhänger kennen, die dem Orden vom wahren Leben sozusagen als dienende Brüder die Kleinarbeit besorgten. Arbeiter und Künstler, auch Kaufleute, junge Mädchen und Idealisten aller Art. Sie hielten im Architektenhaus Tür und Kassenwacht, führten die Vortragsbesucher zu ihren Plätzen, verkauften Broschüren und verteilten Zettel und Programme. Einer der Handzettel stellte einen Sonderdruck eines Gedichts von Böcklin dar, der eben gestorben war. Böcklin, Arnold Böcklin, bekannter Maler. Es war Peter Hille, von dem ich höchstens einmal den Namen gelesen haben mochte. Das Gedicht war prachtvoll, man erlebte darin die ganze Fantasie der böcklinschen Schöpfungen und das seltsame Pathos der lose gebundenen Rhythmen mit der Häufung kühner und unbeschreiblich sinnfälliger Wortbilder. Zitat: Ein frohes Tosen, wie hat der Stromsturz nieder. Zitat Ende. Und noch ein Zitat. Des Wegeblutes Scharlachtürme. Zitat Ende. Und Zitat. Zypressendichter Schlaf. Zitat Ende. Das alles ergriff mich mächtig. Der Dichter aber, den bartumwallten riesigen Kopf mit den verträumten Kinderaugen gnomenhaft über dem zarten, schlanken Körper, begrüßte die Helfer am Türeingang und gab, seinen Namen nennend, auch mir die Hand, eine zierliche, durchsichtige, verblüffend kleine Frauenhand. Wir gingen miteinander vom Architekten aus, zu Fuß nach Hause. Das heißt, ich begleitete ihn zur Kesselstraße, lief noch eine Stunde im Gespräch mit ihm die Chausseestraße auf und ab und schwenkte dann nach Moabit heimwärts. Wir waren Freunde geworden. Ja, der Respekt vor Namen ging mir schnell verloren, als ich, und gleich in Massen, mit den Individuen in Berührung kam, die ihnen zur Berühmtheit verholfen hatten. Doch das ist nicht wahr, dass in der Regel menschliche Armseligkeit und Kleinlichkeit die Illusion zerstöre, die man sich von den Schöpfern bewunderter Werke zu machen pflegt. Was mich anlangt, so war ich fast immer glücklich, die Dichter und Künstler, deren Arbeit mich innerlich bereichert hatten, als Menschen von Fleisch und Blut kennenzulernen. Die Desillusionierung bestand in der erfreulichen Wahrnehmung, dass die in knabenhafter Provinznaivität erwartete Höhe und Würde, welche die Vertraulichkeit entfernt, niemals bei anderen Berühmtheiten zutage trat, als bei solchen, die ihren vergänglichen Ruhm selber künstlich aufgeblasen hatten und deren Leistungen keine Betrachtung sub specie aeternitatis zuließen. Eitel insofern, als sie ihren Wert unterschätzt empfanden und dadurch monomanisch, egozentrisch, überkritisch gegen andere und selbst missgünstig wurden, habe ich manchen großen Künstler getroffen, aber stelzbeinig eingebildet und andauernd auf bedeutenden Mann posierend keinen, der bedeutend war. Was für Prachtmenschen waren die Harts! Julius Hart in seligster Seitumschlungenstimmung, schwelgend in der Lust seiner Alleinheitserkenntnis und im Glück, den Gästen die von Fidus und dem Bildhauer Metzner geschmückten Räume der Uhlandstraßenwohnung vorführen zu können, wo nun alle Gegensätze praktisch überwunden werden sollten. Küsste Männer und Frauen, duzte jeden, der sich mit ihm freute und verbat sich das Sie. Es wurde also geduzt. Und der Bruder strahlte neben ihm etwas gehaltener, mit einem kleinen Stich Selbstironie, aber ebenso voll innerer Festlichkeit, voll strömender Gastgeberfreude. Das Brüderpaar, die fröhlichste Kreuzung von Weinwirten und Religionsstiftern. Und Fidus. Er sah aus wie ein nach eigenem Entwurf gearbeiteter Faun. Ging es feierlich zu, dann war er der Feierlichste, ganz ergriffen, ganz hingegeben. Im Moment aber, wo die Feierlichkeit vorbei war, riss er Kalauer, die einen Hund zum Heulen gebracht hätten. Dies hinderte ihn nicht, meine Witze unter Schmerzenslauten und mit der Behauptung zu verfluchen, »Mühsam liegt schon seit 2 Stunden auf der Kalauer.« Namen und Menschen. Alles, was Namen hatte, ging damals gelegentlich oder regelmäßig zur Tür der neuen Gemeinschaftswohnung hinein und wieder hinaus. Und ich gewöhnte mich, nie mehr Namen, immer nur Menschen zu sehen. Da kamen Dichter und Schriftsteller wie Cäsar Fleischlin, John Henry Mackay, Bruno Wille, Wilhelm Boelsche, Karl Henkel, Wilhelm Hegeler, Max Kretzer. Maler und Bildhauer wie Franz Metzner, Max und Oskar Kruse, Oskar Zwintscher und viele andere. Bühnenkünstler wie Keißler, Reinhardt, Gertrud Eysoldt, Irene Trisch. Einmal erschien auch Ernst Haeckel als Gast und in besonders deutlicher Erinnerung ist mir ein Vormittag, als ich mit einer blauen Schürze bekleidet den Boden fegte und es zu so ungewohnter Zeit klingelte. Ich öffnete, da stand vor mir Bernhard Kampfmeier, der Begründer der Deutschen Gartenstadtgesellschaft, und neben ihm ein alter, freundlicher Herr, Élisée Reclus, der große französische Gelehrte und Revolutionär, und fragte mich aus, aber was wir besprachen, ich war nämlich schon aufmerksamer Schüler Landauers, das gehört wieder nicht hierher. Nur so viel darf ich hier noch sagen, dass ich mich zeitlebens freuen werde, diesen großen Menschen nicht bloß als Namen verehren zu müssen. Ja, damit ist dieses zweite Kapitel in dem Buch Namen und Menschen zu Ende. Das Buch von Erich Mühsam heißt Unpolitische Erinnerungen. Ja, und ich habe mich natürlich gefragt und neulich auch in einem Literaturkreis ein bisschen länger diskutiert, was waren wohl die Gründe und Ursachen für Henning Fenske, den bekannten Kabarettisten, Mitte 80 mittlerweile, sich intensiv mit Erich Mühsam zu beschäftigen. Ich denke, es waren etwa 4-5 Punkte. Das eine, er fand wohl das, was Mühsam getextet hatte, dichterisch sehr einfühlsam. Er fand es letztlich zu wenig bekannt, denn Mühsam hat zu Lebzeiten und auch danach nicht sehr viel Exemplare seiner Bücher verkaufen können. Ich glaube, er fand ihn vor allem politisch richtungsweisend. Und das Interessante daran ist, dass er die Wurzeln von Erich Mühsam jenseits der üblichen Parteien gesehen hat. So zum Beispiel das Zitat, das ist ja auch eines seiner Bücher von Mühsam, die Befreiung der Gesellschaft vom Staat. Das ist etwas Programmatisches, wo man viel drüber nachdenken kann und sollte, wo ich glaube, da hat Henning Fentz gerecht, dass wir uns mit dem Thema mehr beschäftigen müssen. Ja, und dann gibt es zwei weitere Gründe. Erich Mühsam ist letztlich viel zu früh verstorben, ist also gerade mal 50 geworden, von den Nazis umgebracht im KZ. Und ja, es gibt natürlich in Lübeck eine Mühsam-Gesellschaft. Der ist Henning Fenske sehr verbunden, hat dort auch mehrere Vorträge gehalten, ist auch regelmäßig dort zu Gast. Und diese Mühsam-Gesellschaft, egal ob da nun 30 oder 50 Mitglieder sind, die kümmern sich um das Erbe von Erich Mühsam. Ja, und der letzte Aspekt ist natürlich der Kabarett-Aspekt. Erich Mühsam hat nicht nur Karlauer geschrieben und vorgetragen, sondern hat eben auch Kabarett gemacht. Davon ist nicht so wahnsinnig viel publiziert worden, aber er hat sich dort einen sehr guten Namen gemacht. Für heute ist diese Folge zu Ende mit einem kleinen Blick darauf, warum Henning Fenske sich mit diesem Buch und mit Erich Mühsam so intensiv beschäftigt hat. Nächste Woche gibt es die Folge 269 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 207. Wenn Sie das Buch erwerben wollen im Input Verlag, es kostet 24 Euro, hat 320 Seiten. Sie können es noch vor Weihnachten erwerben. Die Buchhandlung hat das entweder vorrätig oder bestellt es innerhalb von 24 Stunden. Der Großhändler hat es immer vorrätig. Und es ist im Moment im Herbst das bestverkaufteste Buch, was ich hier im Input Verlag in der Reihe Perlen der Literatur habe. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher. Kommen Sie gut durch diese Woche. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Auf Wiederhören.